Prozess gegen deutsche Terroristenbraut in München. Ließ hier ein kleines Mädchen verdursten? Ringen um weiteren Brexit-Aufschub. May bei Merkel und Macron. Und wo läuft's richtig gut für Radfahrer? Nur mittelmäßige Noten für bayerische Städte.
Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 9. April 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Jutta Ribrock aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. In München hat vor dem Oberlandesgericht ein spektakulärer Prozess begonnen. Es geht um ein außergewöhnlich brutales Verbrechen mit einem 5 Jahre alten Sklavenmädchen als Opfer. Angeklagt ist eine junge Frau aus Deutschland. Die 27-Jährige hat keinen Migrationshintergrund. Sie ist zum Islam übergetreten und zur Terrororganisation IS nach Syrien und in den Irak gegangen. Aufhorchen lässt bei diesem Prozess auch ein prominenter Name. Amal Clooney, Ehefrau von Hollywood-Star George Clooney, ist eine der Anwältinnen in diesem Verfahren in München. Für uns beobachtet mein Kollege Christoph Lemmer den Prozess. Christoph, was war heute am ersten Tag los am Münchner Oberlandesgericht?
Ja, noch nicht sehr viel. Das Spannende, das kommt alles erst noch. Am ersten Tag, da hatte nur die Vertreterin der Bundesanwaltschaft das Wort und verlass die Anklage. Oberstaatsanwältin Claudia Gorff, sie hat es anschließend noch einmal zusammengefasst.
Konkret werfen wir der Angeklagten vor, im Jahr 2014 aus Deutschland ausgereist zu sein, um sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen und dort als Mitglied für die Sitten- und Religionspolizei der Terrororganisation tätig geworden zu sein.
Und das heißt, sie soll bewaffnet durch Mosul und Fallujah patrouilliert sein. In beiden Städten soll sie gelebt haben. Ihr Job sei es gewesen, Frauen zurechtzuweisen, die nicht ausreichend verschleiert oder verhüllt auf der Straße waren.
Und was hat es mit dem Vorwurf mit diesem 5 Jahre alten Mädchen auf sich?
Das ist in der Tat eine wirklich unfassbare Tat. Die Staatsanwältin drückt das noch vergleichsweise nüchtern aus.
Haupttatvorwurf gegen die Angeklagte bleibt weiterhin die Beteiligung an der Tötung des jesidischen Mädchens. Das ist ein Tatvorwurf nach dem Völkerstrafgesetzbuch und kann im Höchstfall mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet werden.
Dieses Mädchen soll eine Sklavin gewesen sein. Das mag jetzt vor unsere Ohren ganz und gar ungewohnt klingen, aber im IS-Gebiet gab es Sklaven und Sklavenhandel. Die Angeklagte und ihr Mann, den sie dort heiratete, sollen dieses Mädchen gekauft haben. Dieses Mädchen war eine Kriegsgefangene und gehörte zur Religionsgemeinschaft der Jesiden. Dann soll dieses Mädchen krank geworden sein. Es soll auf eine Matratze uriniert haben. Der Mann soll es zur Strafe in der sengenden Sonne draußen angekettet haben. Und dort sei es qualvoll gestorben. Die Angeklagte soll das geduldet haben.
Wie hat diese Frau denn auf diese Vorwürfe reagiert?
Unbewegt. Sie verhielt sich heute überhaupt völlig unspektakulär. Gesagt hat sie heute gar nichts. Dafür hat ihr Anwalt Ali Aydin nach der Verhandlung ihre Position erklärt und die besteht kurz gesagt darin, dass die Anklage ihren Vorwurf jetzt erst einmal beweisen müsse.
Da muss, ist mal unterstellt, der Sachverhalt hat sich so abgespielt, muss geprüft werden, inwieweit sie die Möglichkeit hatte, da überhaupt noch einzugreifen. Denn sie hat ja aktiv nichts getan, das ist ja der Vorwurf.
Ja, und was das Verhalten der Angeklagten heute betrifft, sie war europäisch gekleidet, also keine Gewänder, keine Schleier, keine Verhüllung, stattdessen weiße Bluse und schwarzer Blazer. Sie war blass im Gesicht, kein Wunder auch, sie sitzt seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft, trug eine Brille mit schwarzem Gestell, dunkle Haare zu einem strengen Dutt hochgebunden, schaute unbewegt vor sich hin. Und auch das Kruzifix im Gerichtssaal störte sie offensichtlich nicht und den Anwalt auch nicht. Ich habe ihn extra danach gefragt.
Überhaupt nicht. Ich habe es mir angeschaut, weil ich das aus hessischen Gerichtssälen nicht unbedingt kenne, aber gestört hat es mich nicht und ich glaube auch nicht, dass es sonst jemanden gestört hat.
Woher stammt die Angeklagte?
Aus einer Kleinstadt in Niedersachsen.
Und wie wurde sie gefasst? Warum steht sie ausgerechnet in München vor Gericht?
Gefasst wurde sie, weil sie vorübergehend in Deutschland war. Sie hat hier ein Kind zur Welt gebracht und dann wollte sie zurück ins IS-Gebiet. Dafür hatte sie einen Fahrer. Der allerdings war FBI-Agent. Das klingt abenteuerlich, aber offensichtlich war es tatsächlich so. Aber ihr war das nicht bewusst. Sie wusste das nicht, dass der fürs FBI tätig ist. Außerdem soll das Auto verwanzt gewesen sein. Und die fuhren dann also in Niedersachsen los. Ziel Türkei, Syrien, Irak. Und unterwegs erzählte die Frau ihrem Chauffeur ihre Lebensgeschichte. Sie erzählte auch über dieses Sklavenmädchen und wie es zu Tode kam. Und bei Neu-Ulm, also genau als sie nach Bayern reinkamen, da wurde sie festgenommen. Und ich denke, das war auch kein Zufall. Die Bundesanwaltschaft klagt nämlich sehr gerne in München an. Und den Ort der Festnahme konnten die Behörden ja steuern. Sie hatten das ja alles in der Hand. Und der Ort der Festnahme, der ist wiederum dann entscheidend für den Ort der Gerichtsverhandlung, in diesem Fall also München. Und ich bin mir sicher, dass diese Frage im Prozess auch noch eine Rolle spielen wird.
Im Prozess ist ja auch die Mutter des toten Mädchens als Nebenklägerin zugelassen.
Wobei die erst vor kurzer Zeit ausfindig gemacht werden konnte, daran waren wohl auch internationale Helfer beteiligt, die sich mit dem Schicksal der Jesiden beschäftigen. Diese Volksgruppe gehört ja zu den am schlimmsten getroffenen Opfern der IS-Gewaltherrschaft. Und über diese internationale Hilfe hat sich dann auch Amal Clooney dieser Frau angenommen, also der Mutter dieses getöteten Mädchens, Amal Clooney, die Ehefrau von George Clooney, von Beruf Rechtsanwältin in einer Kanzlei in London, selber gebürtige Libanesin und seit Jahren in Menschenrechtsfragen engagiert.
Amal Clooney war heute aber noch nicht im Gericht.
Nein, und die Mutter des Mädchens auch nicht, aber das durfte sich ändern. Die Mutter, die ist ja nicht nur Nebenklägerin in dem Verfahren, sondern soll auch als Zeugin aussagen. Und da dürfte dann Amal Clooney möglicherweise dabei sein.
Wann wäre das?
Ja, vielleicht schon am nächsten Prozesstag, das wäre der 29. April. Bis dahin hat das Gericht eine Pause eingelegt, weil eben wegen der Nebenklage der Mutter und wegen der Ermittlungen über sie mehrere hundert Seiten zusätzlich in die Akte gekommen sind. Die müssen die Verteidiger erst einmal lesen können und darum die Pause.
Am Mittag Merkel, am Abend Macron. Die britische Premierministerin May ist heute nochmal zum Klinkenputzen nach Berlin und Paris gekommen, um sich vor dem EU-Gipfel morgen Unterstützung zu holen. Ende dieser Woche könnte Großbritannien ohne ein Abkommen aus der EU fliegen. May will die Kollegen der anderen Mitgliedsländer aber morgen um eine weitere Verschiebung des EU-Austritts bitten. Vorsorglich bis zum 30. Juni, um weitere Zeit für Verhandlungen mit dem eigenen Parlament in London zu gewinnen. Am liebsten würde May das aber schneller hinkriegen, damit Großbritannien bei der Europawahl vom 23. bis 26. Mai nicht mehr mitmachen muss. Antenne Bayern-Reporter Philipp Detlefs für uns in London. May will jetzt noch einmal eine Brexit-Verschiebung rausholen. Aber wozu eigentlich? Was will sie in dieser Zeitspanne eigentlich erreichen, was sie bisher nicht geschafft hat?
Ja, oberstes Ziel ist natürlich, den ungeregelten Brexit an diesem Freitag zu verhindern. Und May ist überzeugt, dass sie auf die eine oder andere Art doch noch eine Lösung findet für einen geordneten EU-Austritt. Nur dafür braucht sie eben mehr Zeit, sagt sie. In ihrem Brief an die Europäische Union hat sie auf die laufenden Gespräche mit der Opposition verwiesen. Und sollte da kein einheitlicher Kompromiss gelingen, sagt May, dann würde die Regierung versuchen, einen Kompromiss über Optionen zu den zukünftigen Beziehungen zu finden, über die das britische Parlament dann abstimmen kann. Aber wie gesagt, das braucht alles Zeit.
Nochmalige Verschiebung hieße, dass die Briten dann aber höchstwahrscheinlich auch an der Europawahl teilnehmen müssten. Wäre das überhaupt vermittelbar bei euch in Großbritannien?
Ja, das ist, glaube ich, für niemanden ein Wunschszenario hier. Die Premierministerin würde es ja auch gern selbst vermeiden. Aber wenn Großbritannien es nicht schafft, sich so zeitig auf einen Austrittsdeal zu einigen, dass das Land noch vor dem 23. Mai, also vor dem Beginn der Europawahl, austreten kann, dann, sagt May, akzeptiert London auch, dass es an der Europawahl teilnehmen muss. Aber klar, Vorbehalte gibt's dagegen und man wird auch bis zuletzt versuchen, das zu umgehen.
May hat ja vergangene Woche Gespräche mit der Opposition um Labour-Chef Jeremy Corbyn aufgenommen, um noch einen Ausweg aus dem Brexit-Schlamassel zu finden. Wie ist da der Stand?
Es geht offenbar nicht wirklich voran. Tories und Labour haben bisher keinen Kompromiss gefunden. Die Opposition hat sich auch enttäuscht geäußert, es sei kein großer Wandel erkennbar, war da zu hören. Als die Gespräche letzte Woche aufgenommen wurden, da habe ich ja gesagt, dass das erstmal nicht mehr ist als ein Licht am Ende des Brexit-Tunnels. Und jetzt muss man wohl sagen, dieses Licht, das flackert auch ein bisschen. Aber trotzdem sollen die Gespräche wohl weitergehen. Solange besteht zumindest noch Hoffnung.
Und was passiert, wenn die Europäische Union der Verlängerung nun nicht zustimmt?
Das hängt davon ab, was in dieser Woche noch in London passiert. Wenn sich das Parlament nicht auf ein Austrittsabkommen einigt, dann droht an diesem Freitag tatsächlich trotzdem der harte, ungeregelte Brexit ohne einen Deal. Das chaotische Szenario, was viele befürchten. Denn nach jetzigem Stand verlässt Großbritannien eben die EU immer noch am 12. April. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass das Parlament Mays Brexit-Deal doch noch kurzfristig durchwinkt. Aber wir haben die letzten Wochen verfolgt. Davon ist also derzeit nicht auszugehen.
Bremen, Hannover, Leipzig. Das sind laut einer Umfrage die fahrradfreundlichsten deutschen Großstädte. Das geht zumindest aus dem heute vorgestellten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC hervor. Der Club stellt aber auch fest, das Sicherheitsgefühl und die Freude am Radfahren sind bundesweit zurückgegangen. Und für die bayerischen Städte sieht es sowieso ziemlich mau aus. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wo genau landen die denn in dieser Umfrage?
Naja, offenbar halten die Radlfahrer nicht so besonders viel von den Fahrradqualitäten bayerischer Städte. Der ADFC hat 6 verschiedene Stadtgrößen unterschieden und abgefragt. Von Großstädten über 500.000 bis zu Kleinstädten unter 20.000 Einwohnern. Und auf den Siegertreppchen in allen 6 Kategorien ist überhaupt nur eine einzige bayerische Stadt gelandet, nämlich Erlangen. Die Mittelfranken haben es immerhin in der Kategorie 100 bis 200.000 Einwohner auf den 2. Platz geschafft, hinter Göttingen und vor Oldenburg. Jetzt muss man der Fairness halber sagen, diese Umfrage ist nicht repräsentativ. Da haben ja nur Radlfahrer mitgemacht, die das auch wollten. Aber insgesamt waren es immerhin rund 170.000 Befragte in Deutschland, davon etwa 10% aus Bayern. Also als Stimmungsbarometer kann man das schon werten. Oder anders gesagt, bei der Fahrradfreundlichkeit bayerischer Städte und Gemeinden gibt es schon noch ganz schön viel Luft nach oben.
Und wie sieht es im innerbayerischen Vergleich aus? Kann man da sagen, wo es für Radler gut und wo weniger gut ist?
Ja, der ADFC-Vergleich geht hier schon auch ins Detail. Innerhalb Bayerns ist das mittelfränkische Gunzenhausen Spitzenreiter, gefolgt von Oberhaching, Bad Wörishofen, Garching bei München und Bubenreuth. So mittelprächtig liegen Augsburg, Memmingen, Aschaffenburg und Oberhaching. Die beiden Großstädte München und Nürnberg bewegen sich im schlechten Mittelfeld, auch im bundesweiten Vergleich. Noch schlechter stehen Würzburg, Hof und Kulmbach da. Insgesamt kann man feststellen, dass in Bayern vor allem die mittelgroßen Städte noch ganz gut wegkommen. Aber rosig ist die Situation auch da für die Radlfahrer in dieser Umfrage nicht.
Woran liegt das denn? Was genau hat der Fahrradclub denn bewertet?
Bei der Umfrage wurde zum Beispiel gefragt, ob Radfahren Spaß macht oder eher Stress bedeutet und wie sicher sich Radler fühlen. Viele Trends wertet der ADFC da als ernüchternd. So geht generell die Zufriedenheit beim Radfahren zurück. Mit der Schulnote 3,9 war dieser Wert schlechter als bei den letzten Umfragen 2014 und 2016. Auch das Sicherheitsgefühl hat sich verschlechtert. Der Fahrradclub führt das auch auf eine Politik zurück, die vorrangig aufs Auto setzt. Deutschland brauche hier gute und breite Radwege, die getrennt von stark befahrenen Straßen verlaufen, heißt es vom ADFC.
Und wie reagiert die Politik auf diese Kritik?
Bundesverkehrsminister Scheuer hat heute immerhin direkt reagiert und erklärt, dass er den Radverkehr in Deutschland attraktiver machen will, auch mit gesetzlichen Änderungen. Bis Pfingsten will Scheuer Vorschläge für eine entsprechende Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung vorlegen. Der CSU-Minister denkt da zum Beispiel dran, Einbahnstraßen in der Gegenrichtung für den Radlverkehr zu öffnen. In Bayern hat Innenminister Herrmann ja mal das Ziel in den Raum gestellt, den Radlverkehr um 20% zu steigern. So wahnsinnig viel passiert ist seitdem allerdings nicht, was wiederum die bayerischen Kommunen ärgert, denn letztlich sind die erstmal zuständig für den Ausbau von Radlwegen vor Ort. Eines ist nach dieser neuen Umfrage jedenfalls klar, die Menschen auch in Bayern wollen Radfahren, aber sie halten die aktuellen Gegebenheiten und vor allem auch die Sicherheit für nicht besonders toll. Da gibt's also Handlungsbedarf und ja, das kann sich nicht nur in PR-Kampagnen erschöpfen, wie in dieser umstrittenen Helmaktion von Verkehrsminister Scheuer kürzlich.
Danke, Hans. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 9. April 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock.
Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.